Liebe Gemeinde, als die Konzi mich gefragt hat, was der Predigttext sein wird, habe ich, was ich nicht oft tue, in die evangelische Predigtordnung geschaut, wo ja auch immer wieder Vorschläge sind, und habe festgestellt, dass der Perikopentext für diesen Sonntag tatsächlich gut passt. Wir haben ja vor am Anfang des Sommers eine Reihe gehabt, Aspekte der Gottesbeziehung. Wir haben am letzten Sonntag etwas gehört zu dem, was wir finden dürfen durch den Heiligen Geist. Und heute also ein Text, der, und das war für mich der Anlass, ihn zu nehmen, vor allen Dingen auffällt, weil er auch die Vision der MOGA so deutlich anspricht. Und da habe ich also der Konzi geschrieben, ich stelle mir vor, dass ich anhand dieses Predigttextes die Vision der MOGA anspreche, eben auch, weil sie vom Text berührt wird, über Gründe zum Feiern des Jubiläums der MOGA nächstes Jahr reden werde, über Wesentliches und Nichtwesentliches im Leben einer Gemeinde reden werde, auch anhand des Lobs, das der Apostel hier über die Gemeinde in Thessalonich ausspricht, und einen Hinweis auf die Gemeindeleitungswahl damit verbinden möchte. Mal schauen, ob das jetzt alles gelingt. Mnemosyne ist ein Wort im Griechischen, das mir immer auffällt, wenn ich in die Goldschlagstraße fahre und dort am Haus, in dem die Iris, Rainer und die Anja und meine Tochter wohnen, stehen bleibe. Da hat irgendwer mal im Schaufenster ein Wort in griechischer Sprache angeklebt. Und ich weiß nicht warum, gab es da mal irgendeine Initiative, die sich da eingemietet hatte, oder irgendwer hat tatsächlich griechische Dinge verkauft, wie auch immer. Aber es fällt mir immer auf, wenn ich da parke, weil es eigentlich etwas meint, was mit einem Geschäft gar nichts zu tun hat, nämlich Erinnerung und Gedächtnis und Gedenken. Mnemosyne kommt auch in unserem Text vor, in dem, wie Paulus hier schreibt, dass er eigentlich regelmäßig an die Gemeinde in Thessalonich denkt. Erinnerung, Gedächtnis und Gedenken gehört dazu, wenn wir nächstes Jahr 150 Jahre Mollatgasse feiern. Und das ist bestimmt wichtig und ein Grund zur Freude, so wie der Paulus sich hier über die Gemeinde in Thessalonich freut, über ihre junge Geschichte. Es ist ja wahrscheinlich der erste Brief, den wir überhaupt von ihm haben, überliefert. Und es ist auch eine Gemeinde, die endlich auch auf dem europäischen Kontinent sozusagen gegründet wurde. Vorher war er in Kleinasien, in der heutigen Türkei unterwegs. Erinnerung an das, was war. Auf der anderen Seite aber ist unsere Vision als MOGA in Glaube, Liebe und Hoffnung ja auch etwas, was in die Zukunft weist. Also nicht nur Erinnerung, sondern auch die Frage nach dem, was kommen wird. Also auch die Frage, was wird über unsere heutige MOGA in 10, 20 oder 50 Jahren gesagt werden. Oder noch prüfender gegenüber uns selber. Wo möchten wir uns wiederfinden in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren? Das bedeutet, das Ausleben der MOGA-Vision so konkret, dass es überprüfbar wird, auch nach 1, 2 Jahren, dass wir uns selbst Rechenschaft ablegen können über die Schritte, die wir gesetzt haben, über die Ergebnisse der Weichenstellungen von heute, von dem, was wir jetzt miteinander für Schritte setzen und entscheiden. Gelebter Glaube, erfahrene Liebe, erneuernde Hoffnung heißt es in der Vision. Und es ist schon spannend, wie diese Aspekte beinahe deckungsgleich in unserem Predigttext aufscheinen. Gelebter Glaube, erfahrene Liebe, erneuernde Hoffnung. Paulus findet in Thessalonich genau dieses lebendige Zeugnis. Er sagt hier, es ist uns, und wir können das auch nochmal einblenden, es ist nur die Schlachtübersetzung, aber wenn wir das nochmal auch mitlesen können, in Vers 3, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Alle 3 Aspekte der Vision, die wir auch haben. Und das führt dann den Paulus zu einem beinahe übertrieben klingenden Loblied auf das Vorbild dieser Gemeinde, der er schreiben darf. Er schreibt so überschwänglich, dass man es kaum glauben kann, was für eine besondere Gemeinde das sein muss. Aber im Detail geht es tatsächlich darum, dass diese Gemeinde als Vorbild auch ihre Außenwirkung hatte. Vorbilder sind etwas, was wir auch heute brauchen, auch unter uns. Das brauchen Gemeinden, dass sie andere Gemeinden sehen und sagen, wir wollen auch ähnlich mit Gott unterwegs sein, aber das brauchen wir auch innerhalb der Gemeinde, an dem Ort, wo wir Gemeinde leben. Da, wo Junge und Junggebliebene oder auch Menschen, die jung im Glauben sind, zueinander kommen und Orientierung brauchen. Ich habe diese Woche die Familie Zeilinger besucht und ich habe mit der Zoe darüber geredet, dass sie ja erst vor kurzem getauft wurde. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich kaum älter war als sie, als ich getauft wurde. Mit 12 wollte ich unbedingt mit meinem 2 Jahre älteren Freund gemeinsam getauft werden. Und ich wurde einer strengen Prüfung unterzogen. Der älteste Sohn des Gemeindepastors musste von 2 Ältesten der Gemeinde genauestens befragt werden, ob diese Motive, die er hat, tatsächlich unabhängig und bei ihm allein gereift sind. Und ob das etwas ist, was vielleicht nur um der Freundschaft willen oder wegen der Eltern oder so sein soll. Aber was mir mehr in Erinnerung geblieben ist, war die Verantwortung, die mir in diesen Wochen bewusst gemacht wurde. Als neues Mitglied der Gemeinde hatte ich ja das Wahlrecht in der Gemeindeleitungswahl. Und dann wurde uns deutlich gemacht, dass wir damit auch Verantwortung haben. Würde ich wirklich die geistlich Fähigen, die von Gott gesehenen, befähigten Leute vorschlagen, damit sie als vorherbestimmte Kandidaten zur Wahl stünden. Und mit meinem älteren Freund bin ich dann sehr oft bei etlichen Gemeindeleitungswahlen sehr intensiv im Gespräch gewesen und wir haben diskutiert, wer uns ein Vorbild ist in der Gemeinde, wer uns als geeignet erscheint, mit seinen oder ihren Begabungen wirklich da jetzt auch hineingehört. Für den Paulus ist das hier klar. Vorbild sein für andere kann auch heißen, dass ich diese Erwählung anerkenne. Er sagt hier, ihr seid ja erwählt worden, das ist klar geworden. Dass ich diese Erwählung anerkenne, kann auch ein Teil des Vorbildseins werden. Paulus sagt zu den Thessalonichern, das war ja schon erkennbar, dass ihr eine Bestimmung habt damals, als ihr gläubig geworden seid. Und in Vers 5 sagt er weiter, Gott hat ja nicht nur durch das Wort unserer Predigten zu euch geredet. Also uns haben wir gehört, das sind der Paulus, der Silvanus, der Timotheus gewesen. Also es ist nicht allein, dass hier gepredigt wurde, sondern er sagt, da war auch die Wirkung des Heiligen Geistes. Und wenn wir uns an den letzten Sonntag erinnern, an diese Funde, die wir machen können, wo wir feststellen, da war ja bereits Geist Gottes am Wirken, bevor wir überhaupt daran dachten. Und wir finden Bestätigung von dem, dass er am Wirken ist, dann hat das eben auch mit Berufung zu tun. Und sagt Paulus, da war auch die Zuversicht, die wir hatten. Dass andere Menschen Zuversicht haben, dass jemand einen Auftrag annehmen kann, das schwingt hier für mich mit, dass Menschen in die Gemeindeleitung kommen, weil andere schon immer dachten, das passt und da gehörst du hin. Das heißt, da gab es bereits Menschen, die den anderen diesen Weg, den sie gehen werden, zutrauen. In der Vorwahl, die wir beginnen und die jetzt im Laufen sein soll, drückt sich auch aus, dass es bereits solche Zuversicht gibt bei etlichen Menschen, die uns zutrauen, dass auch wir zu Vorbildern werden für viele, für die, die nachkommen, für die Jungen und für die Jungen im Glauben. Und nicht zuletzt, wenn es geistlich motiviert ist und wir im Gebet für die Gemeinde stehen, weil die Gemeinde das Zuhause ist, das Jesus mit uns baut, dann zeigen Menschen auch in der Gemeinde anderen, dass es ihnen nicht um sich geht, sondern eben um diese Menschen, die sie befähigt sehen. Also der Paulus sagt hier, wir haben ja nicht an uns gedacht. Und wenn Menschen andere Menschen wählen, dann heißt das eben auch, wir denken nicht an uns, so auf die Art, Hauptsache die Arbeit machen nicht wir. Und da gibt es ja welche, die das auch tun können, sondern wir denken daran, dass andere einen geistlichen Weg gehen sollen. Wir denken daran, dass Gott Menschen beauftragt. Soweit auch zu unserer Vorwahl und zum Gemeindeleitungsthema. In Vers 6, vielleicht schauen wir den jetzt an, finden wir wiederum, dass die Geschwister in Thessalonich nicht in der leichtesten Situation waren, als sie den Glauben angenommen haben. Aber wir finden zugleich, dass hier auch Paulus sagt, dass trotzdem das Ganze passiert ist, weil der Heilige Geist eine besondere Freude geschenkt hat. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig, dass wir manchmal in Situationen stecken, in denen wir sagen, jetzt weitermachen mit Gemeinde, jetzt weitermachen im Glauben, jetzt weitermachen in der Nachfolge. Das ist gar nicht so einfach. Aber der Heilige Geist schenkt Freude, sagt Paulus, auch wenn die Umstände nicht zum Lachen sind. Das können Menschen sagen, die selbst in Verfolgung gelebt haben. Und das ist nicht so weit weg von uns. Noch vor ein paar Jahrzehnten sind Menschen in unseren Nachbarländern verfolgt worden, wenn sie zur Gemeinde gegangen sind, wenn sie geglaubt haben. Wir haben jetzt im November eine Missionskonferenz in Salzburg, wo ein Missionar aus Kuba kommt und erzählen wird. Und dort sind die Gemeinden auch immer noch unter Druck. Aber was dort deutlich wird, ist, dass der Heilige Geist auch Freude schenkt. Dass dazu kommt, dass Menschen etwas erleben, was ihnen die Situation trotzdem eröffnet und erleichtert. Der Heilige Geist schenkt Freude, die die Not in den Schatten stellen kann. Und auch die, die sich einem Dienst gestellt haben, auch wenn sie vielleicht gewusst haben, dass es ein Wunder geben muss, dass sie den Dienst fröhlich tun können, erleben das. Was ist wesentlich in einer Gemeinde? Das ist die nächste Frage. Und was ist nicht wesentlich? Auch das, finde ich, eröffnet uns hier dieser Text. Ich glaube, dass wesentlich ist, dass die Gemeinde feiert und dient und dass sie anbetet und dass sie ein Zeugnis ist und bezeugt, wer Jesus ist. Die Thessalonische Gemeinde hat das getan. Sie hat gefeiert und sie hat gedient und sie hat bezeugt, wer Jesus ist. Und ich wünsche mir, dass das über die Gemeinde Mollertgasse auch in den nächsten 150 Jahren gesagt werden kann, dass die Gemeinde gefeiert hat und gedient hat, dass sie angebetet hat und dass sie bezeugt hat, wer Jesus ist. Ich glaube nicht, dass man in 150 Jahren danach fragen wird, wie weit wir uns in Diskussionen und Diskurse der Gesellschaft eingemischt haben, bei Themen mitgeredet haben, sondern sie wird immer wieder gefragt werden, hat die Gemeinde anderen gedient? Hat sie Jesus bezeugt? Hat sie miteinander gefeiert, dass Gott in ihrer Mitte ist und hat sie Anbetung gelebt? So viele Themen, die uns heute beschäftigen. Gerade gedacht bei dieser Ehe für alle Diskussion, wie ist das eigentlich? Verpartnerung jetzt auch bei heterosexuellen Paaren, können wir dann Menschen in der Gemeinde trauen, wenn sie verpartnert sind? Wir reden über Biotechnologie und Fortpflanzungsmedizin. Wir reden über strenge und weniger strenge Erziehung. Wir reden über Lebensschutz in allen Phasen des Lebens, inklusive Senkung zur Zahl der Abtreibung. Wir reden über Menschen, die mit ihrer gelebten Homosexualität ihren Platz in der Gemeinde suchen. Aber es steht und fällt die Gemeinde eben nicht darüber, ob diese Fragen zur Zufriedenheit aller beantwortet werden. Und es steht und fällt die Gemeinde eben nicht darüber, ob ihre heutigen Antworten für die nächsten 10 oder 20 oder 50 Jahre Gültigkeit bewahren. Die Gemeinde steht und fällt darüber, ob diese Fragen der ersten Stunde hier bei den Thessalonichern beantwortet sind. Erweist sich unser Glaube in unseren Taten? Erweist sich unsere Liebe im Dienst? Erweist sich unsere Hoffnung in unserer Standhaftigkeit und in unserer Geduld? Also das heißt, Glaube in Taten ist unser Zeugnis stimmig mit unserem Leben. Zum Beispiel, indem mein Vertrauen in die Treue Jesu praktisch eben nicht bedeutet, dass die Sorge um finanzielle Sicherheit an erster Stelle steht. Dass wir als Menschen des Glaubens auch so leben, dass der Glaube uns trägt. Er erweist sich unsere Liebe in tatsächlichen Dienst, in einem Dienst, in dem ich Opfer bringe und nicht kontrolliere und nicht bestimme. Indem ich zum Beispiel auf Zeit auch etwas aufgebe, was ich normal schätze und ungern sein lasse. Indem ich mich in ein Team einfüge und dann bereit bin, anderen und ihren Anweisungen zu folgen und ganz neue Dinge zu lernen. Erweist sich unsere Hoffnung in unserer Standhaftigkeit und Geduld, indem wir Christus am Werk wissen, auch wenn es augenscheinlich bei Menschen, die uns am Herzen liegen, gar keine Veränderung und keinen Fortschritt gibt? Glauben wir Jesus dennoch, dass er am Werk ist? Ein Zeichen für diese Hoffnung ist, dass wir ihn, Jesus, weiter anbeten. Der wiederkommende Jesus, von dem hier die Rede ist, der Tag für Tag näher auf uns zukommt, er ist das Gegenüber unserer Anbetung. Er ist würdig, er ist das Lamm, das der Seher Johannes dann am Thron sieht. Seine sanfte Herrschaft wird sich durchsetzen. Gemeinde ist nur Gemeinde, wenn sie diese Hoffnung behält. Aber wesentlich ist nicht, ob wir die Welt retten. Dazu ist Jesus bereits einmal gekommen, um diese Welt zu retten. Wir dürfen jeden Menschen vom Glauben, von der Liebe und von der Hoffnung weitergeben, die uns trägt und die andere tragen kann. Wesentlich ist, dass die Gemeinde antworten kann, wenn sie gefragt wird: Hast du geglaubt? Hast du geliebt? Hast du diese Hoffnung im Herzen gehabt? Dass wir jeden Menschen aus unserem Glauben, aus unserer Liebe, aus unserer Hoffnung, die uns trägt, etwas weitergeben. Und das wünsche ich mir, dass wir nach 150 weiteren Jahren, wir nicht, aber andere, das hören, dass die Mollertgasse diese Vision auch gelebt hat. Dass der Ruf der Gemeinde über ihre Grenzen hinaus gut ist. Gut darin, wie entschieden so viele hunderte Menschen in der MOGA, und ich glaube, Franz hat zusammengezählt, es sind über 1000 Mitglieder gewesen über die 150 Jahre, wie entschieden so viele hunderte Menschen in der MOGA einmal angefangen haben. Und damals war das ein Herr Rottmeier, und dann war es irgendwann eine Frau Hoffmann und ein Herr Rehner, und heute ist es eine Christina Heller oder ein Samuel Genstaler, wie entschieden sie ihren Glauben in die Tat umgesetzt haben. Im Jahr 1937, habe ich nochmal gelesen, hatte die MOGA 333 Mitglieder und dazu 66 Mitglieder in Stationsgemeinden. Da war offensichtlich etwas sehr ansteckend in dieser Zeit. Dass die Mollertgasse gut darin war, dass seit Beginn Menschen in der MOGA mit unermüdlichem Einsatz zum Weitergeben dieser selbstlosen Liebe bereit waren. Und dass diese Liebesbereitschaft bis heute Ausdruck findet im Einsatz vieler, bei Hausbesuchen, bei Hilfsdiensten, in Familien, bei den Kranken, in der Hilfe für Flüchtlinge und für Migranten, in der Beratung von Menschen, in der sozialen Begleitung von Menschen. Oder im Einsatz in den Strukturen dieses Bezirks oder vielleicht des Nachbarbezirks, da wo ehrenamtliche Hilfe notwendig ist. Und dass einmal auch gesagt wird, dass die MOGA gut darin war, dass die Hoffnung auf Christus, den Herrn, der wiederkommt, Menschen standhaft gemacht hat. Sodass sie sich durch Rückschläge und Enttäuschungen nicht abhalten lassen, weiter für eine neue Welt einzutreten. Und das war auch MOGA von Anfang an, diese Hoffnung immer wieder in sich und in anderen wachzurufen. Jesus ist Sieger über unsere Schwächen und Fehler sowie über die Widrigkeiten, die uns entmutigen wollen. Und das wird am Ende für alle sichtbar sein. dass einmal gesagt wird, Moga-Menschen warten auf den Herrn, der wiederkommt und der uns Tag für Tag immer näher ist. Und für sein Reich und für die Werte und Wirklichkeiten seines Reiches treten wir ein. Woher kam diese Kraft? Woher soll das alles kommen bei uns? In Vers 9 und 10 entdecken wir zum Schluss auch diesen Hinweis. Da heißt es, überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen, wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Und das Letzte ist das Wichtigste, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. In Christus hat alles begonnen, da hat das neue Leben begonnen. Am Ende dieses Loblieds, dieses fast überschwänglichen Loblieds auf die Gemeinde in Thessalonich steht der wichtigste Hinweis, der klare und zweiteilige Hinweis auf Jesus, wer er ist und wer er sein wird. Und da steht etwas von dieser Kraft der Auferstehung. Diese Kraft der Auferstehung, die uns selber in Bewegung setzt, dass wir uns auch wegwenden können von vermeintlichen Haltesystemen in unserem Leben, dass wir uns wegwenden könnten von selbstgebauten Sicherheiten, dass wir nicht einer Vorstellung anhängen müssen, dass uns ein Partner, eine Partnerin endlich den Halt fürs Leben geben würde, den wir brauchen, oder dass es Ziele sind, die uns doch enttäuschen werden. Von den Jahrmärkten der Eitelkeiten, ob das in der Medienwelt ist oder in der Wissenschaft oder in den Glamour-Branchen oder in den Gesellschaften, in denen eben Ansehen so wichtig ist. Jesus hat diese Auferstehungskraft in die Welt hineingebracht. Und diese Auferstehungskraft macht es aus, dass wir ein neues Leben beginnen dürfen, in Christus beginnen dürfen. Er ist der Herr, er ist der einzige Gott, den wir uns leisten wollen. Und deswegen ist es dann auch ein leichtes, auf ihn zu warten. Deswegen dürfen wir bereits jetzt eine Vorstellung haben, von dem wir einmal unsere menschliche Gemeinschaft durchgehend gestalten wird. Gemeinde ist immer auch Gemeinschaft der Auferstehung, weil sie sich um den Auferstandenen, um den Auferweckten versammelt. Und diese Kraft der Auferstehung, diese Kraft von Ostern steckt hinter den Errungenschaften, unter Anführungszeichen, der Gemeinde. Wenn die Moga jetzt 150 Jahre feiert, vielleicht einmal 200 Jahre feiert, dann steckt nichts anderes dahinter als die Kraft der Auferstehung. Die Kraft von Ostern, die uns die Augen öffnet für die Fundstücke der Gegenwart und des Wirkens Gottes. Dass wir sehen dürfen, dass er uns bewegt hat und dass er das auch weiter tun soll. Soweit. Wir feiern jetzt miteinander Abendmahl. Auch das ein Hinweis darauf, dass Glaube und Liebe und Hoffnung dazugehören, uns tragen, uns bestimmen sollen, uns leiten sollen. Und ich habe mir gedacht, für einen der nächsten Sonntage würde ich gern auch dann zu dem Thema Suche der Stadt Bestes reden, weil das eine Weiterführung ist für das, was wir feiern dürfen als Moga, dass wir auch diesen Auftrag haben, Suche der Stadt Bestes. Amen.